Ja, hallo Gaia, grüß dich.
Hallo Devaseto, grüß dich auch.
Ja, schön, dich nach Jahren mal wieder interviewen zu können.
Stimmt, ist lange her, ne?
Ja, ich interviewe im Moment gerne zu dem Thema innerer und äußerer Frieden in Europa und wir wollen das auch mal jetzt beginnen. Also meine erste Frage, was ist für dich innerer Frieden?
Was innerer Frieden ist.
Ja.
Innerer Frieden ist für mich zu wissen, wer ich bin. Und das nicht nur intellektuell, sondern eben auch sozusagen da drin zu ruhen, hier und jetzt, mit der Aufmerksamkeit oder sich dessen bewusst zu sein oder ich weiß auch nicht, wie ich es am besten ausdrücken soll. Und meine Erfahrung hier und jetzt ist gerade, wenn meine Aufmerksamkeit sozusagen zu dem hingeht, was sich hier und jetzt gerade über das Gespräch, das wir führen, oder über die Stimme, die hier kommt, bewusst ist, dann spüre ich, dass das absolut im Frieden ist. Und vor allen Dingen, das kann sich gar nicht ändern. Und egal, welche Umstände jetzt hier auftauchen oder welche Erfahrungen hier auftauchen, selbst wenn wir uns jetzt hier streiten würden und eine Bewusstheit trotzdem noch über dieses Bewusstsein oder das, was ich bin, da ist, das heißt für mich innerer Frieden oder da im inneren Frieden zu ruhen. Wenn ich da ruhe, dann ist es eigentlich ganz schwer, dass wir uns irgendwie streiten oder irgendwie uns Vorwürfe machen könnten, weil dann besteht da kein Bedürfnis. Wenn ich allerdings davon abweichen würde, das heißt, meine Aufmerksamkeit richtet sich mehr auf die Erfahrung und mehr und ist dann identifiziert mit der Erfahrung, dann könnte das stattfinden, dass wir uns irgendwie streiten oder Vorwürfe machen.
Du nimmst also das Bewusstsein wahr oder besser du, weiß nicht, ob du da richtig dich angesprochen ist, einfach das Bewusstsein nimmt das Bewusstsein wahr, was im Moment da ist und wahrnimmt.
Ja, man könnte es so sagen. Ich würde sagen, es gibt hier jetzt gerade die Bewusstheit über etwas, was unberührt ist. Und das ist das, was ich als das, was ich bin, bezeichne. Und jetzt gibt es gerade diese Bewusstheit darüber. Wahrscheinlich vom Bewusstsein, ja.
Aber da besteht nicht die Wahl, nur das Bewusstsein ohne Identifikation wahrzunehmen. Es könnte auch anders sein.
Es könnte anders sein. Für mich besteht sozusagen keine andere Wahl. Also ich kann nicht anders, als mir darüber bewusst sein, weil, oder warum weiß ich eigentlich auch nicht genau. Aber es gab ja irgendwann mal diese Suche von mir nach mir selbst oder nach Erleuchtung oder nach Erwachen oder wie immer man das jetzt auch nennen möchte. So, diese Suche hat irgendwann angefangen und irgendwann wurde das sozusagen entdeckt. Also, das Wort entdeckt ist eigentlich auch richtig gut, also, weil es wurde irgendwie so eine Decke weggezogen und es war auf einmal offensichtlich, dass das, was ich bin und was eigentlich immer und immer und immer im Frieden ist, permanent anwesend ist, also niemals hier weg ist. Das heißt, und das hat sich etabliert über die Jahre. Dieses Erkenntnis hatte ich zum ersten Mal bewussterweise schon 1996, also vor 20 Jahren ungefähr. Und das etabliert sich sozusagen mehr und mehr. Ich kann mich kaum dagegen wehren. Es ist also keine, hier passiert sozusagen keine bewusste Entscheidung, mir darüber bewusst zu sein. Also es ist keine Übung oder keine Anstrengung, die ich da jetzt vollziehen muss. Das hat sich so etabliert.
Und wie spielt da der Ich-Gedanke mit? Also ist der Ich-Gedanke ein Gedanke wie alle anderen, der auftauchen kann, dem keine Beachtung geschenkt wird, oder passiert er einfach gar nicht mehr?
Der passiert immer wieder, dieser Ich-Gedanke. Der ist auch hier jetzt da, ja, weil hier ist ja so ein Ich, was mit einem Du spricht, also, oder ich mit dir spreche, ja. Das ist im Erleben oder im Empfinden oder Gefühl ist das so. Und gleichzeitig ist parallel dazu dieses Wissen da, dass ich das nicht bin. Also, dass ich das nicht wirklich bin. Aber diese Funktion, diese Ich- und Du-Funktion, die sehe ich als eine ganz überlebenswichtige Funktion. So, also auf einer bestimmten Ebene ist es richtig gut, sozusagen, dass ich mich von dir getrennt fühlen kann. Wohl wissend auf der anderen Seite, dass das gar nicht so ist, weil ich weiß auf der anderen Seite, dass du und ich, dass wir beide Erlebnisse sind oder Erfahrungen sind, die in diesem inneren Frieden auftauchen, sozusagen. So diese Ich-Funktion oder dieser Ich-Gedanke, der, es gab eine Zeit in dieser spirituellen Suchzeit, wo ich dachte, der müsste weg sein, der müsste sich auflösen oder und war natürlich häufig frustriert, dass er sich einfach nicht auflöste. Ne? Und jetzt ist ein ganz anderes Verständnis da. Jetzt ist mir klar, dass das einfach ein Überlebensvorgang ist von unseren Gehirnen oder von unseren Nervensystemen oder vom Universum, ist ja eigentlich egal. Dieser Ich-Gedanke ist einfach auch da und ist vollkommen willkommen. Der muss nicht weg sein.
Der muss nicht weg sein. Hat der irgendwie eine praktische Funktion auch? Zum Beispiel eben, dass Menschen Güter austauschen können oder Dienstleistungen. Ist es dafür nötig, den anderen als jemand Getrenntes zu sehen? Oder was? Ja, du redest ja positiv vom Ich-Gedanken. Was ist die positive Funktion davon? Oder gibt es die überhaupt?
Ja, die positive Funktion des Ich-Gedankens, es gibt natürlich auch negative, aber es gibt auch die positive zum Beispiel, dass dieser Ich-Gedanke oder über diesen Ich-Gedanken ja sozusagen eine Identifikation mit diesem Organismus besteht. Und für diesen Organismus ist es sehr wichtig zu erkennen, ob da jemand ist, der mich bedroht oder ob da jemand ist, der mir wohlgesonnen ist. Und wenn da etwas ist, was diesen Organismus bedroht, dann ist es ja gut zu handeln, ne? Also entweder zu gehen oder sich in eine Position zu bringen, dass diese Bedrohung nicht stattfindet. Und genauso ist es gut, jemanden zu erkennen, der mir wohlgesonnen ist oder der mich unterstützen möchte oder der mir, ja, der einfach für mich da ist, also wo es mir gut tut, mit diesen Menschen zusammen zu sein und dahin zu gehen.
Ja, weil es eine natürliche Funktion oder Möglichkeit für den Körper ist, eben Kontakt zu haben, ne? Sei es verbal, sei es durch Berührung, sei es aber auch durch Unterstützung im täglichen Leben. Es ist einfach natürlich, ne?
Es ist sehr natürlich, es ist, wonach der Organismus oder der Mensch sich sehnt, ja, diesen Kontakt zu haben. Und ganz, ganz viele Menschen, inklusive diesem Menschen auch, hat da Schwierigkeiten oder auch Störungen, klingt jetzt so ein bisschen, ja, ein bisschen hart, aber es gibt für viele Menschen einfach Schwierigkeiten um das Thema Kontakt herum. Weil da so vieles so unklar ist und viele von uns da schon so in den ersten Wochen unseres Lebens schon schwer traumatisiert wurden und häufig dann auch nicht wissen, wie gehe ich mit diesem Bedürfnis nach Kontakt um. Und wie gehe ich auch mit dem Bedürfnis um, mal keinen Kontakt zu haben? Weil das ist ja auch da.
Worüber muss dann genau Klarheit sein? Also eben über diese Bedürfnisse oder was mich hemmt oder ob ich traumatisiert bin oder die Geschichte selber des Traumas sogar. Worüber muss Klarheit bestehen?
Und Klarheit muss darüber bestehen, dass ich nicht traumatisiert bin, sondern das Nervensystem ist traumatisiert oder der Mensch oder der Organismus, aber nicht das, was ich bin. Wenn wir diese Unterscheidung treffen können, dann hat sozusagen diese traumatisierte Erfahrung viel mehr Platz, viel mehr Raum. So, dann kann man sehen, dass der Mensch dieses Bedürfnis hat nach Kontakt, aber auch nach Autonomie, also oder nach nur mit sich selbst sein. Ne? Und dass das häufig schon in der Beziehung, die wir mit unseren Eltern hatten als Kinder, da schon Schwierigkeiten war, weil oft unsere Grenzen nicht gesehen worden sind und übergangen worden sind und so weiter und so fort. Hier und jetzt und heute ist dann wichtig zu sehen, dass das mal war, dass das jetzt gar nicht mehr so ist. Dass jetzt eine ganz andere Fähigkeit da ist, die ich als Kind gar nicht hatte. So, und sozusagen, dann können wir wieder so ins sogenannte Hier und Jetzt kommen, wo wir ja schon längst sind, aber hier und jetzt bemerken, wow, hier und jetzt gibt es die Möglichkeit, in Kontakt zu gehen oder eben die Möglichkeit, auch aus dem Kontakt, wenn er unangenehm ist, rauszugehen.
Das hört sich an, als wenn das nur so eine Einsicht sein müsste, aber da steckt doch dann vielleicht auch sowas wie Ladung dahinter. Also, dass bestimmte Strukturen, also die als Begrenzungen erlebt werden, sich auch körperlich manifestieren. Und das muss doch richtig gelöst werden, oder nicht?
Das weiß ich nicht genau, ob das so sein muss. Und das ist wahrscheinlich bei jedem verschieden, bei jedem Menschen verschieden. In meinem Fall, will ich mal sagen, war das gut mit diesen inneren Nöten in Kontakt zu kommen. Also diese innere Not zum Beispiel, nicht fähig sein, in Kontakt zu gehen, wenn ich das gerne möchte. Oder auch diese Not, in einem Kontakt zu sein, in dem ich gerade gar nicht sein möchte. Und da das zu erkennen und dann darin präsent zu sein und hier und jetzt zu bemerken, aha, das ist vorbei. Also ich habe mich da ja viel mit auseinandergesetzt, auch nachdem schon eine Selbstverwirklichung oder Selbstrealisation jetzt stattgefunden hat, weil im Nervensystem diese Information trotz dieser Selbstverwirklichung, klingt alles so blöd, ja, trotz des Wissens, wer ich bin, ablaufen. Und man kann sich natürlich auch abspalten davon und kann sagen, ja, ich bin einfach nur das, was jenseits des Verstandes ist oder jenseits des Menschseins, also das reine, nackte, klare Bewusstsein. Und das hat nie ein Problem und hat nie ein Trauma und ist immer im Frieden. Das kann ich mir natürlich auch ständig einreden und da kann ich hin meditieren die ganze Zeit. Und trotzdem habe ich ja dann hier auch mit dem Leben zu tun oder mit Menschen, die mir eben nicht wohlgesonnen sind oder Menschen, die mich herausfordern oder Menschen, selbst Menschen, die mir wohlgesonnen sind und die mich herausfordern. Ja, also man hat ja mit dem Leben irgendwie zu tun. Und ich würde mal sagen, in diesem Leben gibt es immer wieder Prozesse, die sich vertiefen können oder Erkenntnisse, die sich vertiefen können oder, wie du es jetzt sagst, vielleicht eine innere Arbeit, die man macht. Und auf der Ebene des Bewusstseins, also dessen, was ich wirklich bin, da findet gar keine Entwicklung statt.
Du bietest ja auch Essenzheilung an. Ist das, geht es darum, um die Heilung von Traumata?
Ja, genau. Bei der Essenzheilung zum Beispiel geht es ja erstmal wirklich darum zu spüren, wie ist es hier im Kontakt zu sein mit dem, was mein Körper hält. Ne? Also einfach mit dem Boden oder der Kraft, die da von unten wirkt. Wie ist es in Verbindung zu sein mit dem Universum? Und einfach erstmal zu spüren, welche Kräfte, heilenden Kräfte auch hier sind. Und wenn wir uns hier als Menschen, als erwachsene Menschen jetzt gerade so verhalten, als wären wir hilflose kleine Kinder, dann scheint mir das so zu sein, als gäbe es da einen Heilungsbedarf. Auf der Ebene wieder dessen, was ich bin, gibt es den Bedarf nicht. Aber auf der menschlichen Ebene scheint es den zu geben. Und jetzt so heute in der Zeit, weil sehen wir ja, dass da auch viele Leute in irgendwelchen Führungspositionen, politischen Führungspositionen sind, die anscheinend diese innere Arbeit noch nie gemacht haben.
Ja, selbst wenn der Bedarf ist, muss das ja erst erkannt werden und eine Bereitschaft und eine Offenheit dafür sein, ne?
Ja, das klar, da muss innerlich ein Gefühl oder ein Empfinden sein, dass Handlungsweisen von mir, sage ich mal jetzt, nicht passend sind oder nicht adäquat sind den Umständen, die gerade da sind, nicht gerecht sind sozusagen, ja? So ein Erkennen muss da sein. Also, um es mal ganz platt auszudrücken, wenn mich jemand fragt, was willst du zu essen haben? Und ich sage, Mann, frag mich doch nicht immer. Also ich komme gleich schon in irgendwie so einen Stress, wo ich einfach nur eine normale Frage kriege. Dann könnte ich sagen, okay, da irgendwas reagiert da nicht adäquat auf die Umstände. Da fragt mich einfach nur jemand, willst du was zu essen haben? Und ich könnte ja sagen, ja oder nein. Oder ach, also irgendwie so reagieren, dass es schön ist. Ja?
Ja, ich stelle mir das so vor, dass es eben auch die Möglichkeit gibt, wie soll ich das sagen, dass die Traumaenergie oder die Behinderungen, die durch ein Trauma ausgelöst sind und im Erwachsenenalter wirken, dass die durch andere Sachen überlagert werden. Also wenn ich zum Beispiel das Gefühl habe, ich bin hilflos und ich muss mich wehren und so, dass ich dann eine Machtposition anstrebe und so nach außen sehr viel Macht ausübe und damit gebe ich mir selber von außen auf jeden Fall ein anderes Bild und das ist vielleicht auch oft das Streben nach Macht. Siehst du das auch so?
Ja, denn ja klar, weil dann, und das ist wahrscheinlich bei ganz vielen führenden Politikern oder Wirtschaftsbossen der Fall, ja, die also einfach in ein inneres Erleben haben, eben keinen inneren Frieden haben, sondern ein inneres Erleben von so klein oder so schwach oder so hilflos zu sein oder so angstbeladen zu sein, dass sozusagen, das so unerträglich sich anfühlt, dass man eben nach außen hin eine ganz andere Position einnehmen muss und dadurch sozusagen mit dieser inneren Verletztheit gar nicht mehr im Kontakt ist, ja, sondern einfach nur noch in dieser Machtposition, wo man das eben nicht mehr fühlen muss oder fühlt. Und das scheint bei vielen Menschen in Machtpositionen, sogenannten, der Fall zu sein.
Ich möchte auch noch mal ein bisschen zurück allgemein. Also, wenn ich das jetzt höre, was du sagst, und ich denke, ja, schön und innerer Frieden, so wie du das beschreibst, ist sehr schön und ist erstrebenswert. Aber habe ich die Möglichkeit, was dafür zu tun? Also, kann ich das beschleunigen, in irgendeiner Weise in inneren Frieden zu kommen?
Ja und nein. Also es scheint eine Art Karma zu geben oder Vorbestimmung oder so etwas. Aber lass uns da mal einfach nicht hingehen, sondern wenn hier das Erleben ist, ich kann mich entscheiden, dann kann ich hier und jetzt einfach schauen, finde ich irgendetwas hier in diesem Moment, was im Frieden ist? Und dann kann ich danach suchen, sozusagen. Also das ist das, was ich tun kann. Ja? Und für mich, wenn jetzt diese Frage auftauchen würde, kann ich hier jetzt irgendwas finden, was im Frieden ist? Ich schaue mich um, ich spüre nach innen, dann finde ich es überall. Ja? Anfangs will ich mal sagen, war das für mich schwierig, weil meine Aufmerksamkeit so auf die äußeren Dinge gerichtet waren und der Versuch da war, in diesen äußeren Dingen was zu bewirken oder zu verändern, damit ein innerer Frieden da ist. Und das hieß für mich, da hätte ich immer Situationen oder Menschen ändern müssen oder mich selbst, um inneren Frieden zu erleben. Und das geht nach hinten los. So, einfacher für mich ist es sozusagen zu gucken, finde ich jetzt was, was im Frieden ist? Und damit erstmal in Verbindung zu gehen. Und dann ist die Erfahrung, dass sich das ausdehnt oder ausweitet. Und vielleicht sogar mehr und mehr sich auch verkörpert.
Also, dass man quasi so einen Anker sich sucht, wo man schon Frieden empfindet. Also, sei es zum Beispiel in der Natur oder indem man sich im Raum umschaut und das Gefühl hat, es ist doch schön und friedlich hier oder ja.
Genau, dass man da erstmal bemerkt, okay. Hier und jetzt ist gerade überhaupt nichts Bedrohliches. Ich kann sehen, was weiß ich, die Orchidee, die da steht, wenn ich sie mir anschaue, wow, ja, die scheint wirklich sehr im Frieden zu sein und kann damit in Verbindung gehen, ja, oder kann mehr und mehr Dinge. Und für mich ist die stärkste Ressource auf die, von der ich vorhin schon gesprochen habe, nämlich das, was ich bin. Das, was immer anwesend ist, weil Orchideen sind manchmal da, manchmal nicht. Aber das, was ich bin, ist nie abwesend. So, das ist für mich sozusagen die stärkste Ressource für inneren Frieden. Für mich als Gaia hier.
Und dieses, was ich bin, komme ich dahin durch die Frage, wer bin ich? Also nicht durch die Antworten, die da kommen, sondern allein durch Stellen der Frage oder indem ich mich auf das Gefühl zu sein, konzentriere.
Ich kann sagen, wie es für mich ist, ne? Und für mich gab es ja diesen Wunsch nach Frieden. Also das war eigentlich der Wunsch, warum ich Erleuchtung gesucht habe. Mir war nur nicht klar, was ich eigentlich wirklich gesucht habe. Also lag oben drüber dieser Begriff von Erleuchtung. Ja? Das war irgendwie dann in den 90er Jahren auch, haben das viele meiner Freunde getan und so. Und dann habe ich gedacht, okay, ich suche das jetzt auch mal, die Erleuchtung. Und mir war nicht wirklich klar, was ich eigentlich wirklich gesucht habe. Also da war dieser Begriff Erleuchtung irgendwie oben drüber gelegt. Und das klang irgendwie gut. So. Und in dieser Zeit gab es halt diese Frage, ist die Frage in mein Leben gekommen, wer bist denn du wirklich? So, das heißt, da hab ich gesucht, was ist denn das, was ich wirklich bin? Und ich kann es auch jetzt hier und heute immer noch nicht wirklich definieren, was das ist, was ich bin. Ne? Also am besten könnte ich so definieren als etwas, das immer hier ist, das ble was bleibt, was einfach Bestand hat. Etwas, was sich nicht verändert. So, und das habe ich sozusagen geübt und geübt und nicht geübt, weil ich das gelesen habe, dass es so sein soll, sondern es wurde irgendwann entdeckt, dass es das gibt. Und dann habe ich dem immer wieder und immer wieder die Aufmerksamkeit geschenkt. Und dann kamen natürlich ganz viele dieser Konzepte, dieser spirituellen Konzepte auch zum Vorschein, so wie ich sollte jetzt alles akzeptieren und ich sollte der Raum sein für alles und zu allem Ja sagen. Also diese Konzepte, die es dann auch gibt, mit allem in Liebe sein. Und habe das sozusagen wieder transformiert auf diesen Menschen, was dann natürlich gefährlich war, weil dieser Mensch, der hat einfach Menschen, die er nicht mag, der hat einfach Situationen, die er den anderen vorzieht und so weiter und so fort. Und da kann man dann ganz schnell in so einen Zustand kommen, wo man überhaupt nicht mehr weiß, was einem gut tut oder was einem nicht gut tut und einfach nur noch in so einem spirituellen Brei hockt, will ich mal sagen.
Also die natürliche Entscheidungsfähigkeit herauszufinden und zu sehen, was ist gut für mich und was nicht und was mag ich und was nicht, das geht nicht verloren. Im Gegenteil, das wird vielleicht noch klarer sogar.
Ich glaube, das wird klarer. Ich kann es auch immer ganz schwer allgemein sagen. Ne? Es kann für jeden anders sein. Ne? Für mich ist es so, dass es immer klarer wird, dass ich klarer hier in meinem Leben, worum es ja eigentlich geht, klarer erkennen kann, wo sind meine Grenzen, wo sind meine Bedürfnisse, wozu sage ich ja, wozu sage ich nein. Ganz direkt hier im unmittelbaren Erleben, ja? Mit den Menschen, mit denen ich zu tun habe, mit meinen Söhnen oder meinem Enkel oder meiner Frau oder Freundin oder Partnerin oder wie immer man die jetzt nennen möchte. Und auch mit den Menschen, die zum Satsang kommen oder die zu Einzelterminen zu mir kommen. Ja. Ich denke, dass das immer und immer klarer wird.
Und auch mit Situationen, also bei Menschen hat man ja, kann man ja leicht, relativ leicht sagen, ja, mit dem Mensch gerne Kontakt und viel und mehr oder überhaupt nicht mehr. Aber Situationen beschert einem das Leben ja so einfach. Wie ist es da? Ist dann, passiert da auch Ablehnung für bestimmte Situationen?
Ja, also da finden Bewertungen statt. Ja? Also das gibt es auf jeden Fall, dass ich das dann für mich irgendwie so ein Punkt auftaucht, wo ich sage, nee, da brauche ich jetzt nicht mehr weiter irgendwie eine Energie reingeben oder da, das ist so, das akzeptiere ich jetzt. Da will jemand nichts mehr mit mir zu tun haben oder ich möchte mit demjenigen nichts mehr zu tun haben. Das heißt aber nicht, dass das für mich endgültig ist. Das kann immer, das kann sich, das ist ja, jeder ist ja in einem Prozess. Das heißt, das kann sich ja auch wieder ändern. Aber es gab so Situationen, wo es Menschen gab, wo ich dachte, nee, also mit denen will ich nie mehr was zu tun haben. Und da habe ich dran festgehalten und habe gar nicht mehr gemerkt, dass der Mensch sich schon verändert hat. Dass ich mich verändert habe, dass eigentlich wieder eine Möglichkeit da wäre, da im Kontakt zu sein oder in einer bereichernden oder nährenden Verbindung zu sein. Also es kann sich immer wieder ändern.
Okay. Und in diesem reinen Bewusstsein, wo du auch zu Anfang von gesprochen hast, ist da immer Liebe und Wohlwollen für alles und für die anderen Menschen, selbst wenn da gleichzeitig das Gefühl ist, sich von denen lieber Abstand zu haben.
Das würde ich anders ausdrücken, ne? Ich würde sagen, das, was ich bin, das ist die Liebe für alles. Und wenn ich hier ruhe, dann weiß ich, da ist keiner falsch, da macht keiner was falsch. Da weiß ich, alles geschieht von selbst, jeder handelt, wie er handelt und hat darüber keine freie Entscheidung. So, dann gibt es wieder diese Ebene des Menschseins. Und da kann es sein, dass da Menschen auftauchen, von denen ich, wo ich dann sage, ach, das geht mir echt auf den Keks, wie der ist. Oder, und da würde ich nicht sagen, dass das dann gerade irgendwie verbunden ist mit einem liebenden oder wohlwollenden Gefühl demjenigen gegenüber. Wenn aber beides da, wenn auch die Bewusstheit wieder da ist darüber, wer ich bin, dann ist das Wohlwollen wieder da, dann weiß ich, der kann nicht anders. Ja? Das ist gerade so, das ist gerade ein Prozess, der da stattfindet. Und ein Prozess, der hier stattfindet, und das kriegt dann Raum. Aber ich habe nicht diesen Anspruch, dass ich die ganze Zeit irgendwie liebevolle Gefühle haben müsste gegen Menschen, deren Handeln ich irgendwie unangebracht fühle.
Und da ist ja wahrscheinlich auch Liebe und Mitgefühl für dich selber, für das Wesen, das vielleicht eine ablehnende Haltung auch einnehmen kann.
Ja, das ist mir erlaubt. Also ich habe sozusagen so eine Freiheit. Ich brauche nicht mehr erwacht zu sein oder erleuchtet oder heilig oder irgendwie so, ne? Ich kenne das. Ich hatte das mal, ja, eine Zeit lang, wo ich diesen Anspruch an mich selber hatte. Es war grauenhaft, ja, letztendlich, ja, weil hier sind einfach menschliche Züge, menschliche Verletzungen und so weiter, die gespeichert sind in diesem System, aus diesem Leben und vielleicht auch noch aus vielen vorangegangenen Leben. So, und da kann ich mich mehr und mehr mit anfreunden, sozusagen, dass das einfach auch da ist und das auch handelt.
Also jede Vorstellung, wie man zu sein hätte, ist irgendwie ein Gefängnis, ne?
Ja. Weil klar, ich bin so, wie ich bin, und ich als Bewusstsein bin auch so, wie ich bin. Also, ja, wenn ich jetzt hier diese Idee habe, ich sollte anders sein, dann tue ich mir nicht gut damit.
Und da steckt auch eben meistens ein Mangel dahinter, dann man will anders sein, um irgendwas zu bekommen, ne?
So ein Gefühl von Mangel steckt dahinter, also was wahrscheinlich wieder mit alten Kindheitserfahrungen zu tun hat, ja, wo es einfach viel Mangel gab, Kontaktmangel oder den Mangel wirklich gesehen zu werden oder geachtet zu werden oder respektiert zu werden. Ja. Und um diese ganzen alten Sachen, diese Kindheitssachen, die laufen ja so im Unterbewussten, dass unser bewusstes Gehirn sozusagen da manchmal nicht nachkommt oder keinen Zugang hat.
Und was fördert das eben doch dann Zugang dazu zu bekommen, sich darüber bewusst zu werden?
Mir hat sehr viel geholfen, die Arbeit von Somatic Experiencing und von NARM, NARM, also eine Arbeit, wo man sich mit diesen Dingen auseinandersetzt irgendwie. Und das hat mir unheimlich geholfen, ne? Also da differenzieren zu können, so wie du mich vorhin schon gefragt hast, was ist denn wichtig zu differenzieren? Also zu bemerken, okay, das sind alte Ängste oder alte Nöte, die in meinem System in irgendeiner Form abgespeichert sind und hier und jetzt zu erkennen, das ist vorbei, das brauche ich gar nicht mehr. Mein System reagiert nur gerade so, weil, ja, weil aus welchem Grund auch immer. Ja? Und dann zu bemerken, nee, das ist gar nicht nötig. Es ist auch gar nicht nötig, mich in irgendeiner Form dafür zu verurteilen. Oder das ist häufig das Schlimmste, ja, was wir gar nicht merken, dass wir uns irgendwie die ganze Zeit so beurteilen, ich bin nicht gut genug oder ich habe das nicht verdient und lauter so Zeugs, ja, was unheimlich leidvoll ist, ja, wenn das passiert und nicht bemerkt wird. Und das erzeugt natürlich viele, viele Krankheiten dann auch, ne? Weil dann unser ganzer Organismus einfach nicht mehr frei ist, frei atmen kann und frei sein kann und sagen kann, ja, ich bin hier und es ist gut so, wie es ist.
Kann man diese, kann man das Techniken nennen? Kann man die bei dir lernen oder wie?
Man kann bei mir Einzeltermine nehmen, um damit in Kontakt zu kommen oder in diese Erforschung, diese Selbsterforschung auch zu kommen. Es ist also nicht nur eine Selbsterforschung, dass nur das erforscht wird, was ich wirklich bin, sondern es wird auch erforscht, das, was ich nicht bin. Und das in Verbindung gebracht, sozusagen. Da kann man bei mir Einzeltermine nehmen, aber lernen, also ich bin kein Ausbilder, der da diese Techniken, es ist auch ein blödes Wort, es sind nicht wirklich Techniken, es sind Feinheiten, es sind Kniffe, es sind auch medizinische und psychologische Informationen einfach, die man so nicht, gar nicht weiß. Und Und das kann man dann wieder lernen, indem man einfach so eine Fortbildung oder Ausbildung macht für Somatic Experiencing oder eben für NAM.
Und spielen diese Dinge auch in den Satsang hinein, den du gibst?
Ja, das spielt sich in mein ganzes Leben hinein und Satsang ist auch mein Leben und ich bin jetzt im Satsang nicht großartig anders, als ich jetzt hier mit dir bin oder auch wenn ich gleich den Computer ausmache und dann eben mein Frühstück mir mache oder mein Mittagessen. Nee, mein Frühstück, ich habe noch nichts gegessen heute. Ich bin so, wie ich bin irgendwie. Und so, und im Satsang kommt das auch mit rein. Also meine Satsangs sind eben nicht so, dass ich nur auf das absolute verweise, aber das ist immer der Background oder der stabile Background in meinen Satsangs. Aber wenn Menschen zu mir kommen, die in Dynamiken sind oder in Problemen sind, dann lasse ich die nicht außen vor und sage, das gehört hier jetzt nicht her oder sowas. Es kommt immer darauf an, wie die ganze Gruppendynamik ist. Also was nehme ich oder wo empfehle ich dann jemanden, Mensch, da können wir mal in einem Einzeltermin hingucken. Oder ich empfehle andere Therapeuten, die ich kenne. Aber ich nehme den Körper und die Emotionen ernst und nehme das auch mit auf in die Begegnungen, die im Satsang stattfinden.
Ja, ich erinnere mich, dass du im Satsang eben dann gefragt hast, wie ist denn jetzt die Situation? Guck dich um, ist die sicher oder nicht? Also, um den Menschen so einen Anker von Frieden zu geben, oder?
Ja, und damit, wenn unser Nervensystem realisieren kann, dass hier keine Bedrohung gerade ist. Und das kann es über die Sinnesorgane, über die Augen, über die Ohren, über die Nase und so, über die Haut. Über diese Sensoren kann quasi das Nervensystem bemerken, hier ist keine Gefahr. Das heißt, dann wird unser Stammhirn irgendwie sozusagen beruhigt. Und braucht nicht diese ganzen Kampf- und Fluchtimpulse ständig einleiten, ne? Und wenn diese Impulse nicht eingeleitet werden müssen, dann ist eine viel größere Möglichkeit da einfach zu meditieren. Also damit in Verbindung zu kommen, was hier im Frieden ist, ne? Wenn mein System aber die Information hat, ich muss kämpfen, ich muss hier weg. Hier ist Bedrohung, hier ist Gefahr, ich muss hier weg, ich muss hier weg. Das ist ja immer dann der Impuls, der passiert. Ja, hier weg oder dagegen ankämpfen. Wenn diese Information hier ist, dann ist ja logisch, dass Meditation jetzt keine gute Idee ist. Ne? Dann ist ja für dieses System was anderes wichtig. Ja? Überleben, nur überleben und nicht meditieren. Ne? Und nicht wissen, wer ich bin. Das ist jetzt unwichtig. Ja? Hier geht es ums nackte Überleben. Und das können wir bewusst mit unseren Gedanken oder mit unserem Neokortex überhaupt nicht lenken, wenn diese Informationen da sind. Das heißt, da können dann die Sinnesorgane mal kurz abchecken, hier die Situation hier und jetzt. Und dann kann vielleicht bemerkt werden, hier im unmittelbaren Erleben, hier ist jetzt keine Bedrohung. Dann kann das System mal durchatmen, kann sich niederlassen, wirklich auf dem Platz, wo es gerade ist, und kann erstmal anfangen, ein bisschen zu genießen. Und dann ist eine ganz andere Möglichkeit da, sich diesem Bewusstsein zu öffnen.
Okay. Ja, ich erlebe es auch so, dass ich sehen kann, ja, jetzt ist Frieden, ich bin hier im Zimmer alleine aber der Geist kann sich ja alles Mögliche vorstellen. Er kann sich vorstellen, okay, hier ist Frieden, aber ich weiß ja nicht, ob nicht irgendwo in der Welt jemand gerade ein paar Atombomben, Raketen mit Atombomben zündet oder so. Also, Oder wir wohnen am Hang, vielleicht weiter oben, vielleicht ja, stürzt da gerade die halbe Insel runter oder was. Oder irgendeine Flutwelle könnte hier auf Gomera losgehen. Und ja, also es gibt ja auch Gefahr, die kann man eigentlich nicht wahrnehmen. Aber das ist nur der Geist, der sich sowas vorstellt.
Eben, weil im direkten Erleben ist es ja nicht so, ne? Und gegen diese Dinge könnte man ja nichts machen, ja? Also Atomkatastrophen oder Tsunamiwellen oder Erdbeben oder Erdrutsche von mir aus, das sind ja Situationen, da kann man jetzt nichts machen. Aber wenn der Erdrutsch da wäre, ja, dann würdest du jetzt ein starkes Geräusch oder ein starkes Beben wahrscheinlich wahrnehmen und würdest nicht mehr dieses Interview weiterführen hier mit mir, sondern würdest sehen, dass du irgendwie das überlebst jetzt, ja, und was weiß ich, zur Küste kommst oder irgendwie da aus dem Gefahrenbereich rausgehst, was ja vollkommen legitim ist und auch gut wäre, ja, sich da drum zu kümmern dann.
Und was macht man eben, wenn man eben eigentlich am Platz Frieden spürt, aber man merkt so, der Verstand sagt aber ja, aber das und das könnte ja sein. Was mache ich damit?
Dann könntest du für dich zum Beispiel gucken, welchen Preis zahlst du dafür, ja? Welchen Preis zahlst du dafür, deinem Geist zu folgen, ja? Und unser Geist kann sich alles Mögliche ausdenken, ja? Also der ist ja frei, ja? Der kann sich ja die geilsten Horrorszenarien ausdenken oder auch schöne Szenarien, ne? So, du kannst dir gucken, welchen Preis bezahle ich jetzt dafür. Hier ist mein Erleben, es ist alles in Ordnung. Es gibt nichts, was gerade bedroht wird. Und was erlebst du aber, wenn du deinem Geist folgst, der jetzt sagt, ja, aber das und das und das und das und das könnte ja alles passieren, ne? Also da gibt es ja auch ganz viel Verrückte, ja? In der Welt.
Ja, der Preis ist eine gewisse Spannung, die ich empfinde und die mich eigentlich die Schönheit und den Frieden der Situation nicht richtig wahrnehmen lässt, ne?
So, wenn das Erkennen da ist, das ist toll, ja, wenn das erkannt wird und bemerkt wird, dann kann ich mich hier und jetzt fragen, bin ich denn jetzt bereit, diesen Preis zu zahlen? Und da kann keiner die richtige Antwort geben, ne? Aber wahrscheinlich, wenn du weißt, was noch möglich ist, siehst du ziemlich schnell, nee, eigentlich bin ich nicht bereit, den Preis zu bezahlen, weil ich kann es nicht ändern, ne? Was immer da passiert. Ich kann es nicht ändern.
Ich kann es nicht ändern, aber kann ich meinen Geist ändern, wenn er solche Sachen produziert?
Wenn diese Erkenntnis, wenn du merkst, dass der Preis, den du zahlst, hoch ist und dass es eine andere Möglichkeit gibt, dass der Preis nicht so hoch ist, dann ändert das. Die Erkenntnis ändert es. Und natürlich kann es sein, dass unsere Nervensysteme so hochgradig traumatisiert sind, dass quasi hier ständig die Information ist, hier ist Bedrohung. Ja? Und da ist es dann einfach immer wieder gut, wenn man selbst da nicht rauskommt aus diesem Film, sich irgendeine Hilfe zu nehmen. So, das mache ich heute auch immer noch. Es gibt einfach, ich meine, ich bin handlungsfähig, ich kann mich gut beruhigen, aber ich kann trotzdem spüren, hier sind Vorgänge in meinem Körpersystem, die fühlen sich gerade nicht gut an. Und die lassen mich handeln, nicht so in der Art und Weise, wie ich gerne handle oder wie ich gerne bin. So, wenn ich merke, da ist was, da komme ich gerade selbst gar nicht wirklich raus, dann suche ich mir Hilfe. Und da habe ich genug Freunde, die mir dann helfen können, ja, die dann mir die richtigen Fragen stellen, ne, damit Erkenntnis geschieht und die Erkenntnis wieder die Änderung herbeiführt. Also, dass ich mich einfach wieder sicher oder gut oder präsent oder stabil fühle.
Also das Wohlwollen und die Aufmerksamkeit eines anderen Menschen wirkt heilend.
Ja, das Wohlwollen und auch die Präsenz eines anderen Menschen und auch ein Verstehen und ein Nicht-Verurteilen, ne? Das ist Nektar für unseren Organismus, ja. So, wenn hier auf einmal gespürt wird, da ist jemand, der hört mich, der hört mir zu, der sieht mich, der stellt mir jetzt diese Fragen, so dass ich erkennen kann, das ist so heilsam und einfach so was Schönes, was uns eben als Kind häufig gefehlt hat. Da mussten wir immer irgendwie funktionieren und vielleicht selber noch als Heiler auftreten für unsere Kinder oder unsere Geschwister oder unsere Großeltern oder irgendwie den Versuch machen, das hier alles so zusammenzuhalten, was natürlich für ein Kind eine enorme Belastung ist, ne? Und das spiegelt sich heute immer wieder noch.
Und wenn dann noch positiv empfundener Körperkontakt dazu kommt, zum Beispiel in einer Partnerschaft, dann ist es, verstärkt es die heilende Wirkung, ne?
Genau, wenn es positiv unterstützend ist, ja, also nicht nur in der Partnerschaft, sogar auch in einer Therapiesitzung, wenn ich es mal so nennen will, selbst da kann das sehr, sehr, sehr hilfreich sein, ne? Es kann aber auch sein, dass es nach hinten losgeht, ne? Das ist immer, da muss man einfach sehr im Tune sein oder sehr eingestimmt sein auf das Bedürfnis des Menschen, der gerade mit mir zu tun hat, ne?
Nach hinten losgehen heißt, dass der das nicht vertragen kann und noch mehr zumacht und als Bedrohung vielleicht sogar ansieht.
Ja, und dann sozusagen in seine Retraumatisierung geht und ja, in der Angst einfriert, sozusagen, ne? Also der dann nicht mehr sagen kann, nee, ich möchte gerade diesen Kontakt nicht. So, der lässt dann diesen Kontakt über sich ergehen, weil ein Programm läuft. Ich muss hier gut sein oder ich muss nett sein oder ich muss akzeptieren oder keine Ahnung, was für ein Überlebensprogramm läuft. Und ich darf jetzt nicht mit meinem Bedürfnis in Verbindung sein. Ne? So, und das läuft ganz häufig für Menschen, die da ganz frühe Kontaktstörungen erlebt haben, für die läuft es sehr häufiger, dass die gar nicht wissen, was ist mein Bedürfnis gerade? Will ich eigentlich gerade wirklich berührt werden? Und wenn ich quasi nicht berührt werden will, aber ich lasse mich berühren, aus so einem Programm heraus, ich muss es jetzt geschehen lassen, damit ich gemocht werde oder geliebt werde oder anerkannt werde oder sonst was oder nicht getötet werde, weil so ist das innere Empfinden, ne? Das ist so eine Not eigentlich, so eine Not zu sterben oder irgend sowas, dass dann auch sozusagen retraumatisierend sein kann.
Ja, und dann ist gefragt, dass der andere eben so sensibel ist, dass er das mitkriegt, ne? Und dann die
Ja.
richtige Intuition dann vielleicht hat.
Ja, das ist bei Traumaarbeit das A und O, ne? Also wirklich sehr, sehr eingestimmt zu sein und zu spüren, was bei meinem Gegenüber gerade stattfindet. Und was bei meinem Gegenüber stattfindet, spüre ich ja in mir selbst sozusagen. Das spüre ich ja nicht da, sondern ich habe ja selber Empfindungen, die ich dann nachverfolgen kann. Und auch wieder sehen kann, was stabilisiert denn jetzt gerade und das sozusagen dann auch meinem Gegenüber zu zeigen. Und wenn dann ein Körperkontakt stabilisierend wirkt, das demjenigen dann auch zu zeigen. Klar, man kann immer Fehler machen, ja, man kann immer was falsch machen, das ist vollkommen normal sozusagen. Aber es ist gut, es zu wissen und es zu bemerken.
Du bist ja auch zeitweise in Osteuropa und bietest auch Satsang an. Ich weiß nicht, wahrscheinlich auch Einzelsession und so. Ist, was du jetzt gesagt hast, alles gilt wahrscheinlich für alle Menschen, egal welche Sprache sie sprechen, ob sie auf West- oder Osteuropa leben.
Das stimmt. Und das stimmt, das gilt für alle Menschen. Und ich merke aber auch, dass Menschen in Osteuropa dadurch, dass da diese totalitären Regierungen oder Systeme noch gar nicht so lange her sind, dass es, oder diese unterdrückenden Systeme, dass es da für Menschen oft noch viel, viel schwieriger sind, in Kontakt zu sein mit ihren Bedürfnissen und die zu äußern. Also gerade, ich bin ja eben viel in Tschechien, ja, die Befreiung sozusagen von dem Sowjetunion, die ist ja noch nicht so lange her, ja, wann war das? 89. Und da merkt man das schon. Oder auch wenn man mit Menschen zu tun hat aus den neuen Bundesländern, auch da merkt man das stärker.
Und ist es auch bei Männern und Frauen unterschiedlich, also dass die eigenen Bedürfnisse eben bewusster wahrzunehmen?
Auch noch, ja, also auch da gibt es natürlich noch Unterschiede, ja, also aber ich würde das jetzt nicht so verallgemeinern wollen, aber häufig ist es bei Männern noch mehr ja, es wird, nee, stimmt eigentlich auch nicht. Also es gibt Unterschiede, aber ich kann sie jetzt gerade schwer benennen. Oder es ist auf verschiedenen Ebenen, würde ich mal sagen, oder verschiedenen Gebieten, wo Männer weniger ihre Bedürfnisse kennen und auf anderen Gebieten, wo Frauen weniger ihre Bedürfnisse kennen und äußern können.
Wie weit beeinflusst jetzt der innere Frieden, den die Menschen mehr oder weniger haben, unser Zusammenleben auf der äußeren Ebene, also den äußeren Frieden?
Ich glaube, dass das einen starken Einfluss hat. Also, dass Menschen, die eben keinen inneren Frieden erleben, eben ganz anders handeln als Menschen, die inneren Frieden erleben. Und ich würde sagen, dass Menschen, die inneren Frieden erleben, einfach mehr eingestimmt sind auf Ungerechtigkeiten oder auf Nöte anderer Menschen und wissen, dass es da einen Bedarf gibt und da vielleicht drauf achten, als Menschen, die jetzt quasi nur für sich gehen, ne? Für mein Wohlergehen, ne? Egal wie, ne? Egal was es kostet, egal welche Auswirkungen es auf andere hat. Und ich denke mal, wenn Menschen, die in Verbindung sind mit dem inneren Frieden und den etablieren wollen, auch im Zusammensein mit anderen Menschen, dass die anders handeln als Menschen, die da gar keinen Zugang haben.
Also ich glaube, ich habe das früher schon für mich so ausgedrückt, ein bewusster Mensch, dem ist es einfach fremd, jemand anders auszubeuten oder zu übervorteilen oder zu unterdrücken. Ja, also so, wenn man es ganz pauschal sagen will.
Fällt schwer, ja. Fällt schwer. Sobald diese Bewusstheit da ist, ne, dann ist es in meinem Erleben gar nicht möglich. Ne? Also sobald ich weiß, dass du eine Erfahrung bist, die in mir stattfindet, ne? Das heißt, dann weiß ich, dass du ich bist. Dann kann ich dir keinen Nachteil zufügen, damit ich einen Vorteil habe. Das geht irgendwie nicht. Das ist nicht wirklich möglich. Dann ist einfach nur, dann schwingt, ja, Wohlwollen oder Unterstützung oder Liebe oder wie immer man das nennen möchte.
Erlebst du es auch so, dass so eine Zeitqualität ist, wo Machtstrukturen ans Licht kommen? Also wo viel aufgedeckt wird, wo Leute auch ein Auge dafür kriegen, was stimmt, was nicht stimmt, wo dieses Bedürfnis nach Wahrheit und Aufdeckung und Offenheit einfach stärker wird?
Scheint so zu sein, ne? Wenn man also na, fing an, will ich mal nicht sagen, aber zum Beispiel mit Edward Snowden ist ja einfach mal ganz viel ans Licht gekommen, ja, wo man erstmal oder auch ich geglaubt habe, nee, also das kann doch einfach gar nicht sein. Man hat zwar immer schon mal so Vermutungen gehabt, aber irgendwie wollte man es oder ich es auch nicht so wirklich wahrhaben, ja, dass es tatsächlich so abgeht. Und ja, und das kommt halt auf. Man kann es im Internet lesen, ja, man hat eben nicht nur die Fernsehsender, über die man irgendwie die Nachrichten kriegt, sondern man hat mehrere Möglichkeiten, andere Quellen zu lesen, obwohl ich auch nicht weiß, wie das Internet jetzt letztendlich auch noch gesteuert ist und gelenkt ist. Also ich glaube auch, Informationen, die wir nicht kriegen sollen, kriegen wir auch nicht. Also selbst mit dem Internet oder dem Darknet oder wie, was es da alles gibt. Aber es scheint so eine Zeit zu sein, dass das jetzt auftaucht, ja.
Ich habe letztens mit einer spirituellen Lehrerin ein Interview gemacht, die hat ganz klar gesagt, ich glaube nichts mehr, was in den Medien ist. Ich gehe nur noch nach meinem Gefühl, was bei mir ankommt, was bei mir irgendwas triggert so, und das Gefühl gibt, das stimmt. Und ich sehe das immer nur als Zwischenmeinung, weil das kann sich auch wieder ändern, ich kann mich vertun und es kann wieder was anderes kommen, was das überlagert und verändert. Wie würdest du das, wird das auch für dich so stimmen oder in einer abgeschwächten Form?
Ja, in einer abgeschwächten Form jetzt. Ich würde nicht sagen, dass ich nichts mehr glaube, aber zumindest, dass ich Vorbehalte habe zu den ganzen Informationen, die da in Reportagen oder in den Tagesschau oder sowas läuft. Oder selbst in Talkshows. Vieles ist sicherlich korrekt von dem, was da, worüber wir informiert werden, und vieles ist sicherlich nicht korrekt.
Ja, man kann ja auch verfälschen, indem man einfach Sachen weglässt, ne? Also.
Genau, man kann Sachen weglassen, man kann nur Bestimmtes betonen, und dann ist die Information schon ganz anders als vielleicht von einem anderen Sender oder von einem anderen Programm sozusagen. Ja.
Es gibt ja sogar Menschen, die sagen, wir leben in einer Zeit so ähnlich wie vom Zweiten Weltkrieg, also dass so Stimmung gemacht wird gegen Russland, dass die NATO an der russischen Grenze aufmarschiert und zum Beispiel, ich finde das absolut unmöglich. Also ich dachte, sowas kann es nicht mehr geben. Sind die Menschen zu vernünftig für. Was immer man von Russland denken will oder nicht, also Europa muss mit Russland in Frieden leben. Also es ist ein essentielles Anliegen und dass da so leicht die Medien das so unterstützen und so fördern und alle Welt dann glaubt, das muss so sein und sich so wenig dagegen protestiert, das hat mich also echt schockiert, ne?
Ja, ich habe da jetzt auch nicht wirklich so viel mit bekommen, als das passiert ist. Ich weiß, worauf du dich jetzt gerade beziehst. Und ja, wirklich, man weiß es gar nicht, wer sitzt dahinter, wer hat das Interesse daran, dass es hier so eine Angst gibt oder dass die geschürt wird oder dass man. Es gibt ja Berichte, dass das gar kein Manöver war, da an dieser Grenze, der NATO-Grenze. Andere sagen es wieder doch, es war so. Also man weiß ja wirklich nicht, welche Information stimmt überhaupt. Und es sieht so aus, als gäbe es wirklich ein Interesse, was verfolgt wird, Europa zu schwächen. Und man könnte sich vorstellen, dass das da ein Interesse gibt von Amerika oder von China. So what? Das läuft ja irgendwie. Ne? Was will man machen?
Naja, aber es ist, man hat ja ein bisschen Einflussmöglichkeit, also zum Beispiel, wen man wählt oder was man selber, welche Sachen man postet, was man bekannt macht, worüber man spricht. Also, ich meine, mir ist halt aufgefallen, dass seit 2014 eben die Russen nicht mehr Freunde sind, sondern total dagegen angegangen wird und versucht wird, die festzumachen. Das fällt halt zufällig damit zusammen, dass ab 2014 in Petersburg das erste Mal an der Rohstoffbörse Rohstoffe nicht gegen Dollar gehandelt wurden. Ne? Also, dass sie versuchen, Rohstoffe auch auf anderen Basen, anderem Geld zu verkaufen und auszutauschen. Und für mich sieht das so aus, dass eben die amerikanische Macht, die Weltherrschaft, die beruht darauf, dass eben der Dollar zur Weltwährung gemacht worden ist. Grundsätzlich werden Rohstoffe auf der ganzen Welt nur noch gegen Dollar verkauft und wer da nicht mitspielt, der wird fertig gemacht, entweder von innen oder von außen das Land. Ja, und seitdem ist Russland eben ein Todfeind, seitdem sie das nicht mehr anerkennen. Ne? Und die Amerikaner haben also einen riesen Vorteil dadurch allen anderen Ländern gegenüber, dass der Dollar Weltwährung ist, weil die können die ganzen Dollars schöpfen, also in die Welt setzen, die durch die ganzen Rohstoffe gedeckt werden, die damit gehandelt werden und haben einen riesen Geldschöpfungsgewinn dadurch. Und das wiederum sogar private Banken, weil die Federal Reserve Bank, die ist ja in privaten Händen. Ne? Und dieses Interesse lenkt halt anscheinend sehr das Weltgeschehen. Also ich will nicht sagen, das ist nur ein kleiner Teil der Wahrheit wahrscheinlich, den ich da sehe oder meine zu sehen. Aber für mich ist es irgendwie wichtig, den zu sehen und den auch bekannt zu machen.
Ja, und klar, und das kann ja durchaus sein, dass das der Fall ist oder dass da verständlicherweise aus der amerikanischen Sicht alles getan wird, um das zu verhindern, ja, weil America first, ne? Kennen wir ja jetzt den Spruch auch, und Amerika oder die Amerikaner, die wollen das bestimmt unterstützen, dass ihr Land stark bleibt, ja, und ihre Wirtschaftskraft stark bleibt und dass sie einfach diesen Lebensstandard halten können. Und das kann schon sein, dass dazu eben das gehört, dass eben alles nur mit Dollar bezahlt wird, ne? Und ist ja auch verständlich aus amerikanischer Sicht, dass sie dann quasi gucken, die Gegner zu schwächen, die das anders machen wollen. Wäre nicht verständlich, wenn da ein größeres Bewusstsein darüber herrschen würde, wer wir wirklich sind. Dann würde diese Handlungsweise wahrscheinlich nicht stattfinden.
Aber die Welt ist so, wie sie ist und sie findet statt.
Ja, sie ist so, wie sie ist und sie findet statt. Ja.
Aber eben, das zum Beispiel öffentlich zu machen und zu teilen und vielleicht auch in persönlichen Gesprächen mit Menschen, das findet auch statt und hat auch seine Berechtigung. Ne?
Alles seine Berechtigung. Es gibt hier nichts, was irgendwie nicht seine Berechtigung hätte. Ja. Ja. Ich finde es immer sehr hilfreich, wenn man darauf hinweisen kann, hier und jetzt stabil und glücklich und freudvoll zu sein und dankbar für diesen Moment, den ich gerade erleben darf. Ne? Und ich weiß es nicht, ob es was nützt, wenn ich mit meinen Freunden darüber spreche oder im Facebook oder sonst wo, was für Halunken die Amerikaner sind. Ne? Ich weiß es wirklich nicht, ob es nicht effektiver ist für die Menschen, eher auf das hinzuweisen, was hier gut läuft, was hier alles sich wirklich gut anfühlt und welche Entwicklungen es auch gibt hier auf diesem Planeten, trotz dieser anderen Ereignisse, die da sind.
Ja, natürlich, ich finde es auch, natürlich ist es schöner und hilfreich und heilender, vielleicht sich auf die guten Sachen auszurichten. Andererseits, ich meine, das haben die den Zweiten Weltkrieg überlebt, die zum Beispiel die Zeichen der Zeit verstanden haben und vielleicht früh genug von Europa weggegangen sind. Ne? Also ich finde es auch nicht verkehrt, zu versuchen, zu verstehen, was passiert. Ne?
Absolut, 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 ja.
Magst du so positive Sachen, auf die du dich gerne ausrichtest, benennen und erzählen?
Ja, zum Beispiel gibt es ja jetzt diese wunderbare Arbeit von Somatic Experiencing und NAM, die sich in den letzten 30 Jahren irgendwie entwickelt hat und etabliert hat und vielen Menschen hilft, sozusagen mit ihren Traumata ins Reine zu kommen. Ja, also damit meine ich, dass mehr Wohlfühlen stattfinden kann für Menschen. Ja? Und je mehr so ein Wohlfühlen stattfinden kann und auch ein Einbeziehen der ganzen Situation, ist es ja für diesen ganzen Planeten irgendwie hilfreich. Es gibt Naturprojekte, neue Nationalparks oder was weiß ich, was entstanden sind. Es gibt ja Arbeit, die Umweltschützer tun und die auch erfolgreich ist. Was ich auch interessant finde, ist, dass es jetzt auch gar nicht mehr so einfach ist, zum Beispiel Olympische Spiele zu organisieren. Ja, immer mehr Veranstalterstädte sehen, boah, was ein Wahnsinn da eigentlich abgeht. Ja, also da findet Entwicklung auch statt. Ja, dass Menschen sehen, Mensch, so dieser olympische Gedanke, wo ist der eigentlich? Gibt es den eigentlich noch bei Olympischen Spielen? Sowas, ja. Dass viele sagen, nee, das wollen wir machen, wir unterstützen das nicht mehr.
Oder dass zum Beispiel das bedingungslose Grundeinkommen populärer wird und schon in Ländern eingeführt worden ist und mehr Menschen wissen, was es ist und das propagieren.
Ja, genau. Sowas, genau. Genau, ja. Und auch Satsang. Es ist ja irre, ja, wie sich das verbreitet, ja, wie es mehr und mehr und mehr Satsangs gibt überall. Also in Deutschland ist es ja unglaublich, wie viel Satsang angeboten wird. Jetzt mal abgesehen davon, welche Qualität das jetzt hat, das will ich auch gar nicht beurteilen. Aber allein, dass es das gibt, ja, dass Menschen das immer oder näher gebracht wird, auch mal die Blickrichtung zu wechseln.
Die Qualität kann man ja auch eigentlich immer nur für sich bestimmen. Also ob Satsang von einem bestimmten Menschen einen anzieht oder nicht. Also, und das kann ja dann für einen anderen wieder ganz anders sein. Also ich sehe jetzt nicht, dass da so eine 100% der absolute Qualität ist oder nicht, was eben so ganz unterschiedlich erlebt wird, ne?
Ja, genau.
Erlebst du das in Osteuropa auch so, dass die Menschen, dass es für sie eine Zeit ist, wo eben Sachen ans Licht kommen, wo Sachen aufgedeckt werden, wo Bedürfnis ist nach mehr Offenheit und Transparenz und ja.
Nur so am Rande kriege ich das vielleicht mit. Ich kann das nicht wirklich beurteilen, weil da meistens doch meine Arbeit eher eine innere Arbeit ist mit den Menschen und es viel, einfach viel um Heilung und inneren Frieden geht. Von daher weiß ich nicht wirklich, wie das da so ist, ne? Ich habe da nicht so viele private oder solche Gespräche, wo man also über politische Dinge spricht. Also meist ist dann doch meine Arbeit da mehr auf die Wahrheit hinzuweisen.
Aber du fühlst dich wohl in Tschechien zum Beispiel oder in Rumänien, wenn du dort bist.
Ich mag das sehr, dort zu sein, weil das die Menschen sehr herzlich sind und das auch sehr dankbar annehmen und sich freuen darüber, dass ich dahin komme und das auf mich nehme und die lange Fahrt und das viel weniger Einkommen, was dann da zu mir kommt sozusagen. Also da ist eine Wertschätzung dafür da, für die Arbeit. Das fühlt sich sehr schön an. Das ist manchmal in Deutschland hat man so das Gefühl häufig, dass es so übersättigt ist auch, ne? Leute können sagen, ach, ich kann heute zu dem Satsang gehen oder zu dem oder zu dem am einen Tag in einem Ort. Aber ich gehe, glaube ich, lieber eine Pizza essen. So, man hat so das Gefühl, hier häufig ist es so ein bisschen übersättigt. Das hatte ich aber auch schon vor 10 Jahren das Erleben sozusagen in den Hochburgen, den Satsang-Hochburgen, sage ich mal, sind ja eher die Großstädte wie München, Köln, Hamburg, Berlin. Also ich bin da gerne auch in Rumänien. Die Menschen sind unheimlich herzlich, unheimlich emotional auch. Schön. Und das Geld, ja gut, man muss ein bisschen Geld verdienen, um hier sein Leben bestreiten zu können. Das kann ich glücklicherweise. Und von daher ist mir das jetzt nicht so wichtig, da jetzt irgendwie viel Geld zu verdienen. Ich meine, ich könnte auch sagen, nee, ich fahre nicht nach Rumänien, mache dafür hier einfach 5 Einzelsitzungen mehr, dann habe ich das gleiche Geld, so ungefähr. Es geht ja auch um den Spaß, den man dabei hat.
Ja, es ist ja auch schön, gewertschätzt zu werden, was du machst und anbietest. Und wahrscheinlich siehst du, dass da mehr Lebendigkeit und Gesundheit und Heilung durch passiert. Es ist ja sehr, sehr erfüllend dann auch, ne?
Ja, genau. Das macht dann auch Spaß, ja.
Magst du noch was zu deiner persönlichen Situation sagen? Also das Letzte, was ich weiß, dass du in Wuppertal bist und ich meine, ich hätte mal irgendwie gelesen, dass du eine Wohnung suchst oder war das, ist das schon alles wieder Vergangenheit?
Ja, ich bin 2015 nach Wuppertal gezogen, in eine wunderschöne Wohnung und leider wollte mein Freund diese Wohnung wieder für sich benutzen, weil es bei ihm auch Schwierigkeiten gab. Und er brauchte die Wohnung wieder, da musste ich nochmal umziehen. Das hat sich jetzt auch ergeben. Ich habe eine schöne Wohnung gekriegt, auch wieder in Wuppertal, also da lebe ich immer noch. Und ich fühle mich hier wohl. Das Bergische Land ist irgendwie von der Landschaft her schön. Und ich mag auch den Typ der Leute irgendwie. Also das gefällt mir gut hier in Wuppertal. Ja.
Wie würdest du den Typ der Leute beschreiben?
Ja, die sind ehrlich, die sind einfach, die sind direkt, und auch offen, hilfreich. Also die wollen jemandem helfen oder unterstützen. Also das merke ich. So ist so eine, so auch so ein bisschen noch, so ein bisschen wie das Rheinländische, irgendwie, das schwingt hier auch noch so. Und Wuppertal ist so ein bisschen tougher. Die Leute sind so ein bisschen mehr so die Arbeiter, Gesellschaft, so. Aber direkt habe ich das Gefühl.
Ja, deine Angebote haben wir ja schon ein bisschen besprochen, eben Einzelsitzungen, eben auch über Skype oder
Ja,
Telefon oder wie.
genau, geht über Skype. Besser über Skype als über Telefon, aber es geht auch über Telefon, das mache ich auch manchmal. Und am allerschönsten ist natürlich die direkte Begegnung, weil da ist einfach der Austausch am direktesten.
Genau, und die Veranstaltung, die du anbietest, die sieht man findet man auf deiner Internetseite. Möchtest du vielleicht jetzt noch was aufzählen? Oder hast du auch jetzt große Retreats im Sommer oder Frühjahr?
Ich habe einen Himmelfahrt-Retreat. Wann ist Himmelfahrt? Ich glaube, 25. Mai, also Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Ein kleines 4-Tage-Retreat in Franken, Mittelfranken. Und habe dann nochmal im Juli so ein kleines 3-Tages-Retreat in Landau, das ist in der Pfalz. Und dann das große Silvester-Retreat. In der Lüneburger Heide. Das fängt meistens einen Tag nach den Weihnachtsfeiertagen an. Dieses Jahr bin ich am Überlegen, ob ich es nur 5 Tage anstatt 7 Tage mache, weil für viele Leute auch die Nebenkosten von so einem Retreat relativ hoch sind, also die Zimmer, die man bezahlen muss und die Vollpension und so, dass ich da einfach die Zeit etwas verkürze, dass Menschen da nicht so in so Geldnöte kommen.
Und bei den Retreats steht da Satsang im Hauptschwerpunkt, oder?
Das Satsang steht im Hauptschwerpunkt, aber ich biete da auch Einzeltermine an mit Traumaarbeit und bringe das, je nachdem, wie das gerade ins Gefüge passt, auch mit in die Satsangs ein.
Hast du quasi ein Team für deine Organisation oder machst du das alles selber?
Ich bin so absoluter Alleinunternehmer, könnte man sagen. Ich mache alles für mich selber und bin sehr froh, wenn es Menschen gibt, die mich unterstützen oder die Organisationen übernehmen vor Ort. Früher habe ich das oft noch so gemacht, dass ich auch irgendwo hingegangen bin, wo ich dann noch irgendwie die Organisation übernommen habe. Das mache ich gar nicht mehr. Ich gehe eigentlich nur noch in Orte, wo Menschen sagen, so, ich kümmere mich darum. Ich kümmere mich um einen Raum und ich kümmere mich darum, dass Leute die Information kriegen, dass du kommst und dass sie dann auch herkommen. Aber und wenn das nicht stattfindet, dann mache ich das gar nicht mehr. Also das, weil sich das für mich so anfühlt, als ist es wichtig, dass vor Ort jemand da ist, der sagt, so, Leute, kommt da mal hin, das ist gut, oder ich habe das und das davon. Vielleicht hilft es dir ja auch. Also, dass es einfach im Mund-zu-Mund-Gespräch ist.
Dann laufen ja jetzt viele Online-Kongresse, die wohl auch, wie man hört, gute Werbewirkung haben. Bist du da irgendwie auch vertreten?
Nicht so häufig. Ich bin jetzt bei Roland und Ludmilla immer wieder dabei. Die anderen Kongresse, so Nestlebergers und sowas, die haben irgendwas gegen mich oder die mögen meine Art nicht so. Also die haben mich bisher nie eingeladen zu ihren Kongressen. Und jetzt gibt es ja in 4 Wochen ist ja der Kongress in Nürnberg. Da bin ich direkt vor Ort. Also das mag ich ja auch manchmal gerne, mich einfach mit den Kollegen mal zu treffen und da so in einem Austausch zu sein oder in einem Miteinander. Ich würde gerne auch mal Webinare oder sowas anbieten, dass einfach ich nicht mehr so viel durch die Gegend fahren muss. Und vielleicht ergibt sich das bald. Da suche ich noch jemanden, der mich da so ein bisschen unterstützt, weil ich auch so technisch so ein untechnischer Typ bin, dass ich gar nicht weiß, wie man das macht irgendwie.
Ja, gut. Okay. Gibt es von dir noch ein Thema oder einen Aspekt, über den du gerne sprechen möchtest?
Nee, mir fällt gerade nichts weiter ein, außer mich zu bedanken bei dir und auch nochmal für diese wunderbare Arbeit, die du schon über Jahre mit deinem Herzblut machst. Und ich würde dich so gerne noch viel mehr finanziell unterstützen, was ich manchmal nicht kann, weil ich zusehen muss, dass ich selber irgendwie klarkomme. Aber ich finde es einfach toll, was du machst, dass du es machst und dass es diese Möglichkeit gibt für Menschen, da eigentlich auch kostenlos sozusagen jetzt auch dann wahrscheinlich dieses Interview sich anzugucken. Und ja, ich finde es toll und dafür danke ich dir. Und
Ja,
schön.
das ist schön, sehr schön. Also freue ich mich drüber und von mir ist es ja so, dass ich erlebe es ja so, es ist was, was passieren will und wo ich halt eben machen kann und es entspricht halt glücklicherweise meinen Fähigkeiten und Neigungen, ne? Also es ist ja kein Opfer, das zu machen, sondern es ist für mich auch eine Freude und ja, es ist einfach stimmig so.
Ja, ich verstehe das, genau. Das ist schön, schön.
Ja,
Ja.
Geier, dann vielen Dank für das Interview und
Ich danke auch.
ja, gut, bis demnächst mal wieder.
Bis
Vielleicht mal
demnächst.
wieder live auch. Ja,
Okay, ja.
okay.
Mal gucken, ob ich mal wieder nach Gomera komme. Oder wo du dann so bist, wenn du hier in
Ja, ich
Deutschland
bin,
bist.
genau, ich gucke dann auf deinen Terminplan, ob ich mal in der Nähe bin.
Ja.
Alles klar. Gut, danke.
Danke. Tschüss, Devasetu.
Ciao.